Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Hast du ein Vorbild, also eine Person, von der du denkst, sie macht etwas richtig gut und richtig, richtig? Jemand, an dem du dich orientierst oder mit dem du dich sogar identifizierst? Im Reitsport gibt es viele Größen, also Menschen, die mit Medaillen oder Schleifen für ihr Können ausgezeichnet werden. Hubertus Schmidt, inzwischen 65, gehört zu diesen Personen. Warum ist jedoch für unsere Pferde gefährlich ist, wenn wir solchen Personen unkritisch folgen, wollen wir heute besprechen. Mein Gast ist Kirsten Tönjes und die Basis für unser Gespräch ist ein Interview, das Hubertus Schmidt der Reiterrevue im März 2024 gegeben hat. Aber jetzt, liebe Kirsten, herzlich willkommen. Stell dich doch mal bitte für unsere Hörer kurz vor und dann steigen wir direkt in das Interview ein.
Ja, also vielen Dank für diese Einleitung. Hallo an alle. Mein Name ist, wie du schon sagtest, wir duzen uns, obwohl wir uns eigentlich bis gerade kaum kannten. Kirsten Tönjes, ich bin Tierärztin. Seit über 25 Jahren habe ich eine Einzeltierpraxis im Rhein-Main-Gebiet. Ich wollte immer Pferdetierärztin werden, war dann an der damals renommiertesten Pferdeklinik der Welt, habe ich ein bisschen Gearbeitsausbildung gemacht. Habe mich dann danach für Kleintiere entschieden, habe aber den Umgang mit den Pferden und insbesondere das Interesse am Feinreiten, am Dressursport auf höchstem Niveau, obwohl ich den selber nie ausüben konnte, immer beibehalten. Und es ist immer mein höchstes Interesse gewesen, weil ich den Umgang mit Pferden am spannendsten finde von allen Tierarten. Und ich bin der Meinung, ich habe über Jahrzehnte beobachten können, wie sich der Umgang mit Tieren verändert hat und meist verbessert. Nur im Reitsport, sage ich immer noch gerne, sind viele Verantwortliche so ein bisschen noch auf dem Niveau 70er Jahre Schäferhundplatz. Und viele Reiter, die ich immer erstmal als Vorbild hatte, denen bin ich dann nachgestiegen, habe mir angeschaut, wie machen die das, wollte es dann immer genau wissen und bin eigentlich immer enttäuscht worden und habe auch so ein bisschen gelernt, dass das, was in den Büchern steht, oft sehr gut ist, aber dass das, was der Mensch tagtäglich mit dem Pferd macht, dass das teilweise diametral entgegengesetzt ist und aus meiner Sicht ganz viele Pferde anhalten, darunter auch leiden.
Ja, das ist ja auch im Moment in aller Munde. Wir sehen ganz viele Bilder, ganz viele Videos von wirklich höchst merkwürdigen Ausbildungsmethoden, um da Bewegungen aus dem Pferd rauszukitzeln, die dann vermeintlich auf den Turnieren Erfolge bringen. Dass das so ist, da gibt es inzwischen auch schon Studien zu. Ich glaube, die Karin Kienapfel hat gerade was veröffentlicht, dass sie einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen zu enger Halsung und hohen Noten. Und ja, dann gibt es halt die großen Reiter im Sport. Und wir wollen jetzt gar nicht uns an Hubertus Schmidt himself so festmachen, sondern wir nehmen ihn einfach als Beispiel, weil er hat ein so unglaubliches Interview gegeben, einer Zeitung, die da auch leider sehr unkritisch mit seinen Aussagen umgegangen ist. Und wir zitieren jetzt diverse Passagen, die wirklich, wirklich richtungsweisend sind für die Gesinnung und die Haltung, die nicht nur er hat, sondern die Spitzensportler haben. Und wir wollen nicht, dass die Pferdebesitzer da draußen, ob es jetzt im Turniersport, im Spitzensport oder im Freizeitbereich, sich an solchen Aussagen orientieren. Und nur weil es jemand ist, der bekannt ist, denken, das ist so oder das stimmt so. Stimmt nämlich nicht. So, ich fange mal mit der ersten Frage an von der Reiterrevue, die war da. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft des Dressursports? Und dann hat der Herr Hubertus Schmidt diverse Sachen gesagt. Unter anderem hat er dann auch gesagt, die Ansichten der Peter sind völlig überzogen. Was sagst du dazu?
Noch interessanter finde ich ja den Satz davor, wo er sagt, ja, heute durch Social Media, wir haben immer mehr Leute, sagen wir mal sinngemäß, die sagen was, aber die haben überhaupt keine Ahnung von Pferden. Und für mich ist das Vielleicht noch als Ergänzung, warum mir das Thema hier bei diesem Mann auch so wichtig ist, weil er eben ein ganz hoher Funktionär im Reitsport ist, der eben sagt, wo es auch lang gehen soll. Und deshalb ist das sehr wichtig, diese Leute besonders genau zu betrachten. Und die Reiterrevue ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen. Man muss ja eins wissen, diese Interviews werden vorgelegt und der Autor kann wirklich jedes Wort selber nochmal analysieren, umschreiben und sagen, nein, da bin ich nicht mit einverstanden. Also es kann auch nicht die Ausrede kommen, nein, so habe ich das nicht gemeint. Jetzt hier zurück zu der, sorry, ich werde wahrscheinlich dazu neigen, öfter mal irgendwelche Nebensätze neu aufzureißen, aber Peter dient gerne dazu, um sofort eine emotionale Anti-Haltung gegenüber dem Redner für das zu bringen, worüber der gerade redet. Ja, wenn man Peter sagt, ach, das sind hier die Spinner, total übertrieben. Das sind teilweise extrem gut ausgebildete Leute, die rechtlich sehr viel erreicht haben im Tierschutzverfahren. Und es ist, finde ich, fast schon böse zu sagen, dass diese Leute, die sich in Social Media äußern, keine Ahnung haben. Weil das sagt er eigentlich mit dieser Aussage.
Das war ja auch eigentlich nur die Ouvertüre, indem er schon mal gesagt hat, dass die Leute, die sich kritisch äußern, ja, überzogen sind. Manchmal, das mag vielleicht sein, dass Peter nicht in jedem Punkt, den die so anbringen, zu 100% richtig liegen, aber sie lenken den Blick auf etwas, wo wirklich hingeguckt gehört. So, und dann wurde er gefragt, mit welchen Ausrüstungsgegenständen gearbeitet werden sollte, heute oder noch in Zukunft. Und da sagt er, die Wahlfreiheit, ob man mit Kandare reitet oder nicht, ist für mich undenkbar. Das nächste, worüber wir dann vermutlich diskutieren würden, wäre der Sporen, dann die Gerte. Und damit wird eine richtige Ausbildung verhindert. Also er
Genau.
sagt, um ein Pferd auszubilden, brauche ich Gerte, Sporen und eigentlich auch die Kandare.
Und als ich diesen Abschnitt gelesen habe, habe ich gesagt, das geht ja mal wieder überhaupt nicht. Da geht es wirklich nur um den eigenen Ehrgeiz und das Tier als Tier spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist so wissenschaftlich leicht zu widerlegen, dass ein solcher, ich möchte sagen, Nonsens, den er da erzählt. Zur Ausbildung eines Tieres brauche ich diese gewaltverstärkenden Mittel. Gruselig, ja. Er hat von Tierausbildung anscheinend bis heute sich keine echten Gedanken gemacht oder es nicht richtig verstanden. Und er kommt ja dann dazu, dass er sagt, ne, also er lehnt es total ab, selbst wenn jemand ohne Gewaltmittel, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen bewusst provozierend. Natürlich kann man die auch alle harmlos einsetzen, aber im Grundsatz dienen sie immer dazu, die Einwirkung zu intensivieren, zu verstärken und unangenehmer für das Tier zu machen. Und dass er, wenn jemand das ohne das schafft, nicht als mindestens gleichwertig oder sogar höherwertig ansieht, die Leistung des Tieres, als wenn es mit Gewaltmitteln dahin gebracht wird. Ja, dürfen wir, also wirklich, dürfen wir so einen Unsinn in unserer Zeit heute noch ungestraft sagen? Nein, ich sage nein.
Leider kommt ja eine entsprechende Rückfrage nicht vom Redakteur oder wurde dann vielleicht auch beim Redigieren wieder rausgenommen, der da sagt, wozu braucht man eigentlich den Sporen und was passiert, wenn der Sporen nicht sinnvoll, also wirklich als ganz feiner Impuls eingesetzt wird, weil viele stochern ja mit dem Sporen im Bauch rum, weil sie denken, das ist eine wunderbare Unterstützung der treibenden Hilfe. Und da passiert dann genau das Gegenteil. Und dann wird halt Druck verstärkt und das Pferd kommt in einen Teufelskreis, wo es nicht rein soll. Und wir müssen einfach sagen, Leute, die solche Beachtung haben in den Medien, die haben auch eine Verantwortung, solche Sätze so zu formulieren, dass man die auch richtig verstehen kann. Und jetzt würde man wirklich verstehen, ich kann mein Pferd nur ausbilden, wenn ich diese Werkzeuge benutze. Und das ist ja Quatsch.
Und was ganz, du hast gerade etwas so im Nebensatz gesagt, und das finde ich fast noch wichtiger, außer dass ein so wichtiger, erfolgreicher Mensch solche Statements gibt. Was waren hier die Absicht des Journalisten? Ist dieser Artikel erschienen unter dem Gedanken, Leute, guck mal, was wir hier haben und reagiert mal drauf? Oder meinen die wirklich, dass das richtig ist, was da steht? Wobei ich befürchte, fast Letzteres, weil ich leider auch, ich hatte mit der Reiterrevue auch mal einen sehr intensiven Kontakt und habe gemerkt, dass es da eben nicht um das Pferd ging, sondern nur um wichtige Persönlichkeiten und die zu schützen. Insofern könnte es sogar sein, dass der Journalist gar nicht verstanden hat, was für ein Beitrag er da gerade veröffentlichen lässt. Und das finde ich ja fast eine Deklassierung schon wieder des Niveaus dieser Zeitschrift. Ja, sollte man im Hinterkopf, finde ich, auch noch mitbehalten. Und dann eben, ja, also Sporeneinsatz muss natürlich richtig stattfinden. Im Gegensatz zu einem zu engen Nasenriemen, natürlich muss ein Sporn für das Pferd kein Problem sein, ja, je nachdem, wie er eingesetzt wird. Aber er wird eben, genau wie du sagst, oft falsch eingesetzt, nämlich im Sinne von viel zu intensiv, zu lang anhalten, zu viel Wiederholung. Und unser ganzes Ausbildungssystem krankt ja eigentlich daran, dass das Timing nicht stimmt. Ja, dass wir als Mensch viel zu langsam sind, um auf das Pferd zu reagieren. Der Sporneinsatz kommt dann oft einen Ticken zu spät. Und dass wir es auch zu lang anhalten machen, weil wenn das Tier reagiert, wir nicht schnell genug wieder aufhören.
Ja.
Riesenproblem.
Und es gibt ja ganz viele Sachen, die sind, man sagt so schon, by default, also die sind einfach gesetzt, wie der Sperrriemen an der Trense, nur weil die Industrie solche Dinger herstellt. Ne? Also es gibt inzwischen auch Hersteller, die stellen Trensen nur noch ohne Sperrriemen her, zum Beispiel die Firma Hilbury, muss ich jetzt mal sagen. Deswegen habe ich mich für eine Trense von denen mal entschieden. Und dazu gehört auch die Ausrüstung mit Sporen und Gerte. Und die Leute, die sich das angucken, die großen Turniere, die denken, ich muss das auch haben und hinterfragen aber vielleicht gar nicht ihr eigenes Können oder das, ob das Pferd darauf reagiert richtig, ob das Pferd das versteht. Und das ist halt das Schwierige, dass wir denken, das, was wir sehen, ist so oder muss so sein. Und das stimmt ja nicht. So, nächster Satz, der mich auch echt auf die Palme gebracht hat, weil da gibt es auch ein sehr schönes Gegenstatement zu. Ein Pferd kurz mal eng zu machen oder hoch einzustellen, ist jederzeit pferdegerecht.
Du hast das Zu vergessen. Ich glaube, da steht noch zu. Zu hoch einzustellen.
Das hast du ganz richtig gesagt.
Und da
Zu
habe ich mir gedacht,
einzustellen.
wieso passiert denn das? Weil zu kann nie richtig sein, sonst heißt es nicht zu. Hoch einstellen, ja, aber nicht zu hoch einstellen. Also das widerspricht sich schon als solches. Und das merken diese Menschen nicht, weil sie eben unsensibel sind.
Nee, weil sie auch davon überzeugt sind, dass das eben
Okay.
pferdegerecht ist. Und da hat der Philippe Karl mal ganz schön geantwortet darauf. Der hat gesagt, wenn ich eine Frau vergewaltige, mache ich mich strafbar. Wenn ich die nur kurz vergewaltige, dann mache ich mich genauso strafbar, weil das kurz ist auch scheiße. Das gehört sich einfach nicht. Wir machen das nicht. Das ist verletzend und kriminell und was ich. Also dieses, ah, die Pferde in Reukur für 10 Minuten ist okay, aber 11 Minuten, dann nicht.
Genau. Und ich meine, das kommt natürlich wahrscheinlich, er zitiert ja auch, ne, der Mensch muss ja auch Sport machen, wobei es schon wieder eine totale Vermenschlichung ist, die sie ja sonst so ablehnen, zu denken, dass das Pferd aus gesundheitlichen Gründen sich irgendwie betätigen würde. Ne? Das ist ja so dieser Transfergedanke. Aber nein, das Tier wird eine schmerzhafte körperliche Bewegung niemals damit erdulden oder sagen wir mal relativieren können, dass es sich denkt, das ist aber gut für mich. Das Pferd denkt so nicht. Das Pferd empfindet nur im Moment einen Schmerz und der entsteht durch die Muskelverkrampfung und da gibt es für das Pferd auch kein Schönreden. Ja, das halte ich jetzt mal aus, aber dafür werde ich selber schöner. Ja, das ist ja ist einfach Ignoranz, also im besten Falle Ignoranz.
Naja,
Sind
weil
Sie so ignorant?
damit einher geht ja dann auch eine also eine Kette von Kompensationsverhalten und Mechanismen im Körper. Also das Pferd hat einen verspannten Muskel. Irgendein anderer Part muss dann ja übernehmen, damit es nicht, stehen bleiben geht ja auch nicht, weil es wird ja getrieben und es muss ja weiter. Das hat es ja in seiner Hilflosigkeit jetzt inzwischen auch schon gelernt. Und diese Kompensationsschäden, die dann entstehen, die müssen ja dann auch wieder durch Druck und was weiß ich für Maßnahmen behoben werden, weil die Freiwilligkeit passiert natürlich nicht in so einer Situation, weil das Pferd sich ja nicht wohlfühlt. Das hast du ja gerade ganz schön ausgeführt. So, er referiert dann über die Europameisterschaften in Riesenbeck 2023 und er sagt, ich habe so viele gute Reiter gesehen wie nie. Es waren nur ganz wenige, bei denen man nicht gut zuschauen konnte.
Dazu kann ich leider ganz wenig sagen, weil ich tatsächlich diese Veranstaltung diesmal nicht gesehen habe. Wobei ich dann immer denke, ja, aber jeder Einzelne, bei dem man nicht gut zuschauen konnte, warum hat da keiner was zu gesagt dann am Abreiteplatz? Kommt auch später noch die Art, wie er den Steward und seine Aufgaben definiert. Auch sehr lustig in dem Zusammenhang.
Genau.
Aber der wird vielleicht mehr sagen als ich, weil wie gesagt, Riesenbeck habe ich mir diesmal nicht angeschaut.
Nee, ich habe mir das auch nicht angeschaut, weil ich mir das auch alles gar nicht mehr so gerne anschaue. Aber in meiner grenzenlosen Naivität, also Klein Karin guckt sich eine Europameisterschaft an. Und Klein Karin denkt, alle, die auf einer Europameisterschaft mitreiten, müssten ja ganz großartige Reiter sein, weil sonst wären sie ja nicht im Kader und nominiert und. Wie geht das? Also wie geht das auf so hohem Niveau, dass so schlecht geritten wird? Also schlecht, weil es ja fürs Pferd einfach nicht gut ist. Das ist für mich dann schlechtes Reiten.
Absolut, gebe ich dir recht. Wobei ich an der Stelle Herrn Schmidt sogar noch ein bisschen in Schutz nehmen würde und sagen würde, naja, in seiner Verantwortlichkeit, seiner Funktionärsebene kann er ja erstmal nur für die deutschen Reiter sprechen. Ja, und insofern, wir wissen oft aus Spanien oder so, ja, wenn man an die Abreiteplätze geht, oh, das ist nochmal eine andere Kategorie, weil anscheinend in diesen Ländern ist, die auch noch viel weniger gewohnt sind, die Reiter, dass die so eine kritischen öffentlichen Blick beim Abreiten haben. Also da sieht man ja ganz tolle Bilder immer noch. Da sind, glaube ich, deutsche Reiter insgesamt schon sehr viel vorsichtiger geworden. Aber wie gesagt, ich kann, es ist ein bisschen blöd, ne, peinlicher. Die labern da und die haben es gar nicht gesehen, werden dann jetzt einige sagen. Nein, aber wir sagen halt ehrlich, okay, diese Geschichte habe ich nicht gesehen, deshalb kann ich es so nicht beurteilen. Aber diese Bilder dürfen, wie du sagst, einfach nicht auftreten. Und werden muss eben eingeschritten werden.
Jetzt haben wir ja beim Weltcup wieder diverse Reiter, die ihre Pferde mit blauen Zungen präsentiert haben. Ein Glück gibt es ja jetzt die KI, auf die kann man das jetzt alles schieben. Das sind auch jetzt neuerdings alles Fake News. Und Frau Wehrt hat auch gesagt, sie äußert sich gar nicht, solange sie nicht Metadaten gesehen hat, ist auch ihr gutes Recht. Wir wollen auch nicht, dass jemand beschuldigt wird, weil irgendjemand Fotos fälscht. Aber es gibt ja da durchaus Zeugen, die live vor Ort waren und das dann auch als Zeugenaussage bestätigt haben. Und ja, spätestens als die Bundestrainerin gesagt hat, Pferde mit blutiger Zunge beißen sich da schon mal drauf und keiner
Genau.
das anatomisch hinterfragt hat, wie das geht. Also eine Pferdezunge liegt ja sehr schön eingebettet im Kiefer, wie das Pferd das schafft, sich auf die Zunge zu beißen. Würde ich das auch verpacken in, ups, jetzt ist halt die Medien, also die Fotografen haben das festgehalten, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Aber Fakt ist, im Spitzensport passieren diese Verletzungen, diese Sauerstoffunterversorgung und es wird halt mehr Aufwand darauf verwendet, das zu erklären und zu entschulden, als das wirklich zu ändern. So, und dann hat man auch ganz schnell einen, auf den man die Schuld schieben kann, nämlich das.
Merken. Ich will auch jedes Mal sagen, aber mach mal weiter.
Oh, also er sagt, am Abreiteplatz gibt es stets einen Steward und der muss erkennen, wie und in welcher Situation der Reiter sein Pferd vielleicht mal runder macht. Also in dem Moment wird jetzt die Schuld auf den Steward geschoben und der Steward müsste eingreifen und müsste so Leute wie Isabel Wehrt oder Roberto Schmidt oder Jessica vom Pferd holen und sagen, du hast das jetzt falsch gemacht. Geh mal, du bist jetzt ausgeschlossen aus unserem Theater hier. Welche Ausbildung haben eigentlich die Stewards? Sind die dazu in der Lage? Und welcher Druck lastet auf denen? Sagt da einer was?
Ja, du hast ja gerade schon genau das menschliche Problem, was dahinter steht, gesagt, dass eben so ein Steward jetzt jemanden, der ganz offensichtlich sehr viel besser reitet als er und ein viel besseres Pferd hat, kritisieren soll. Wäre er der Steward genauso gut wie der Reiter, würde er ja mit herumreiten, anstatt am Platz aufzupassen. Und das ist ja genau das, was seit Jahrzehnten kritisiert wird. Und deshalb gibt es eben diese schlechten Bilder, dass die Stewards diese Aufgabe aus verschiedenen Gründen nicht nachkommen. Und wie aktuell die Ausbildungsvorgaben, Weiterbildungsvorgaben sind, um als Steward auf so einem Niveau sein zu dürfen, das ist Auch wieder eine gute Frage, könnte man ja nochmal nachschauen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei immer Vitamin B. Nicht negativ auffallen, immer schön dabei sein und das tun, was das ganze Turnier zu einem guten Event macht. Und zu einem guten Event gehört auf keinen Fall Kritik in irgendeiner Weise, Missstimmung. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man da weiterkommt. Und ich sage das deshalb so mit ganz, ich kann das auch belegen, diese Aussagen, weil ich das nun wirklich seit, ich weiß gar nicht, 15, 20 Jahren am Abreiteplatz verfolge, immer wieder Stewards anspreche. Und wir haben es beim vorletzten Wiesbadener Pfingstturnier ja mal wieder beispielhaft sogar aufgezeichnet. Diese Stewards reagieren nicht. Die empfinden Kritik, die vom Seitenrand kommt, unverschämt Einmischung in ihrem Bereich. Da ist sofort eine Aversion, da ist sofort eine Parteinahme für den Reiter. Es werden tausend Ausreden gesucht. Und in den allerseltensten Fällen erlebt man, dass dann wirklich eingegriffen wird. Ausrede kommt dann klassischerweise, ja, wir machen das ja nicht augenfällig, sondern wir holen uns dann die Reiter so ran und reden dann mit denen. Nein, also meine Erfahrung ist ganz klar, wir haben auf breitester Fläche ein Versagen an den Abreiteplätzen. Dass sie noch mehr dort zu sehen ist, liegt daran, es gibt ja auch gute Reiter. Ja, natürlich gibt es die, bestreitet ja keiner. Und natürlich gibt es schwierige Pferde, auf die wir einwirken müssen. Aber wir sehen genug immer wieder die Beispiele und Pferde auf dem Niveau vor allen Dingen. Die müssen Zuschauer kennen, die müssen Unruhe kennen. Und auf die muss man eben den Hals nicht mehr total eng schnüren, um auf die einwirken zu können. Das sind eben Ausreden. So, du hast vorhin noch ganz wichtige Dinge gesagt, auf die ich sofort reagieren wollte. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Verdammt, ich kann mir sowas nicht merken.
Da kommt bestimmt noch wieder, weil wir sind ja noch nicht am Ende hier.
Ja.
So, dann wurde er gefragt, wenn Sie sagen, dass das Reiten am Ende so angenehm wie möglich für Reiter und Pferd sein soll, bedeutet das dann auch, dass während der Ausbildung die ein oder andere Stresssituation normal ist? Die Antwort ist, ich stelle die Gegenfrage. Was ist eigentlich eine Stresssituation für das Pferd?
Ja, wobei, du hast jetzt, glaube ich, den Satz zu Anfang gestellt, den der Abschließensatz sagt.
Dann wird er direkt als quasi Antwort auf die Frage, weil natürlich der Redakteur kann ihm das nicht beantworten, weil ich glaube, der Redakteur hat nicht ausreichend Kenntnis über die genetische Bedürfnisdisposition des Pferdes und vielleicht der Hubertus Schmidt auch nicht, weil es gibt ganz viele Menschen, die seit ewig und drei Tagen mit Pferden zu tun haben, aber ganz wesentliche Basics nicht können. Und Stress für das Pferd ist immer dann, wenn das Pferd etwas nicht versteht, etwas nicht ausführen kann oder etwas ja
Also
nicht.
negativer Stress, ne? Negativer Stress jetzt hier, gibt ja auch positiven Stress, ist eigentlich immer, wenn das Pferd das zeigt, durch heftig werden, wie wir das ja gerne nennen, dass hier gerade eine mentale Überforderung stattfindet. Und da muss ich mir schon überlegen, ob ich nochmal eine andere Methodik wähle, als die, die gerade läuft. Ich sagte nur das mit dem, das Ende von, ich zäume jetzt mal seine Aussage von hinten auf. Er endet nämlich damit, dass er sagt, am Ende wird es auch, am Ende der Ausbildung wird es auch angenehm fürs Pferd. Dann,
Genau.
wann ist denn für ihn die Ausbildung zu Ende, wenn das mit 19 Jahren in Rente geht? Also mit 19 ist es angenehm fürs Pferd, aber die 18 Jahre vorher, okay, die waren halt nicht schön fürs Pferd. Jetzt hätte ich fast ein schlimmes Wort benutzt. Genau da offenbart er ja, dass er das anscheinend normal findet und so hinnimmt. Am Ende wird alles gut, aber eigentlich ist der Weg das Ziel beim Reiten und nicht das Ziel. Da hat er ja schon die klassischste, primitivste Ideologie des Reitens anscheinend gar nicht begriffen. Das Tagtägliche mit dem Pferd muss angenehm sein und nicht am Ende, im Prinzip, wenn es in die Rente geschickt wird. Und dass ich da jetzt so kritisch am Text hänge, ich will da gar nicht so kleinkariert sein. Ich würde das auch nicht tun, wenn ich Herrn Schmidt nicht immer wieder mal mir Lehrgänge angeschaut hätte und sein Abreiten vor großen Veranstaltungen. Dann will ich damit gar nicht so kritisch umgehen. Aber es offenbart hier eine Denke, die genau das Problem ist und weshalb ich es toll finde, dass wir das hier mal so analysieren. Eine völlig falsche Vorstellung vom Umgang mit dem Tier.
Und auch eine vermenschlichte Interpretation. Also er sagt nämlich im Folgenden, wenn ein Pferd die fliegenden Wechsel lernt, wird es nervös. Und die Erklärung für seine Nervosität ist, es möchte alles richtig machen. Und da muss ich sagen, nee, es wird nervös, weil es nicht versteht, weil die Hilfe vielleicht nicht so kommt, dass das Pferd das richtig einordnen kann. Und dann bietet das Pferd ein Verhalten an, was vielleicht sanktioniert wird oder nicht gelobt wird. Und da sind ganz, ist ganz viel Gestochere im Nebel. Und dann werden die Pferde nervös. Nicht, weil sie alles richtig machen möchten. Natürlich möchten die alles richtig machen. Die Pferde sind ganz zauberhafte Wesen. Aber das als Erklärung. Das, was sollen die Mädels und die kleinen Kinder, die das jetzt lernen und sich da orientieren an ihm, was sollen die denn daraus mitnehmen?
Genau. Und dann kommt von denselben Leuten wieder so ein Spruch wie, wir dürfen die dabei nicht vermenschlichen. Dabei vermenschlichen die ganz genau mit solchen Aussagen ja selber. Und was jetzt übrigens wieder fehlt, und ich muss das an der Stelle mal einbringen, weil es in der Pferdewelt immer noch viel zu wenig thematisiert wird. Neben dem richtigen Timing ist das Verständnis von Lernverhalten mit positiver und negativer Belohnung und positiver und negativer Bestrafung so in Unkenntnis immer noch, so ein falsches Agieren. Deshalb sage ich das mit diesen Schäferhundplätzen 70er Jahre immer. Und das findet fast niemals richtig statt, weil Pferde total schnell lernen können, wenn wir sie richtig belohnen. Aber die meisten Reiter denken ja, ne, wenn sie dem Pferd was Nettes sagen, das ist eine Belohnung für das Pferd. Nein, das ist erstmal überhaupt nichts. Und auch das Schlagen auf den Hals ist nichts. Und eigentlich wäre am besten Futter. Aber das ist ja bei den meisten Reitern verpönt. Also wirklich eine völlig überholte Denkweise über das Lernen von Pferden mit konfrontieren mit neuen Aufgaben. Ja, also man weiß überhaupt nicht, wo man bei dieser Aussage anfangen soll, zu sagen, oh mein Gott, was für ein wirklich niedriges Niveau.
Übrigens, wir werden demnächst einen Kurs veröffentlichen, der sich genau damit beschäftigt, wie Pferde gerne lernen möchten und wie Pferde schnell lernen. Und zwar so, dass es ihnen auch tatsächlich Freude macht, weil sie ja, wie wir jetzt von Herrn Schmidt wissen, alles richtig machen wollen. Wie ihr das richtig macht, das könnt ihr bei uns lernen. Geht mal auf die Website unter Kurse, da findet ihr das. So, die nächste Frage.
Ganz kurz was sagen. Und das ist dann nämlich oft wieder, wo dann die richtigen Reiter hingehen und so, ja, lass mal die kleinen Mädchen mit ihren Freizeitpferden, die machen das. Wobei diese Freizeitpferde dann oft erstaunlich gut funktionieren, während die immer noch bei jedem Pferd mit Hysterie zu kämpfen haben, wenn es auf den Hänger gehen muss. Ja, bitte Leute, besucht so etwas und traut euch wirklich, guckt auf die Pferde, wie sie reagieren und dann merkt man ganz schnell eigentlich, ob es stimmt oder nicht. Und dann sehen wir die ganzen gestressten Pferdegesichter, die von den Medien negiert werden und von den Reitern. Und deshalb kommen wir jetzt nochmal kurz zum Anfang. Oft sind Leute, die von Pferden fast keine Ahnung haben, die besseren und ehrlicheren Beobachter. Die stehen nämlich am Rand und sagen, oh mein Gott, das guckt aber traurig. Ja, die haben das ganz intuitiv erfasst. Man sieht oft mit dem Herzen gut. Und deshalb dieses Herabsehen auf solche Menschen, die das wahrnehmen, dass diese Pferde leiden, ist ein weiterer Punkt, der mir sehr missfällt. Und ich glaube, solange die da oben diese Funktionärsebene das weiter so betreiben, werden die sich immer mehr isolieren und der Pferdesport, sie machen den damit kaputt, weil sie ignorieren, wie die Gesellschaft sich entwickelt und sie immer noch auf ihren Kriegsmodellen sozusagen bestehen wollen. Sorry für den Ausflug gerade, aber das
Ja.
ergab sich.
Ja, du, das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Er wird nämlich gefragt, werden Pferde gerne geritten? Er sagt, ich bin mir sicher, zum großen Teil bestimmt. Sie bekommen Anerkennung, Lob und die Möglichkeit, innerlich zu wachsen. Es wäre ihnen viel zu langweilig, nur auf der Weide rumzulaufen.
Genau.
Und da habe ich gedacht, wie kann man denn bitte so Äpfel und Birnen miteinander vergleichen? Ne? Also natürlich würde das Pferd am liebsten den ganzen Tag auf einer Weide rumlaufen, wenn die Weide entsprechendes Angebot für das Pferd bereithält. Reize, Futtersuche, Interaktion mit den Artgenossen. Kein Pferd, was ich kenne, sagt, ich lasse das alles links liegen und möchte bitte von einem Mann mit Sporen, die so lang sind wie mein Mittelfinger, wenn ich das auf dem Bild nochmal sehe, möchte ich geritten werden. Kein Pferd, sorry.
Ja, können wir nochmal von dieser völlig pauschalen, ich hätte fast gesagt dummen Aussage, die er da getätigt hat, nochmal ein bisschen differenzieren. Ich weiß, was er meint und was er sagen will, und damit hat er ein Stück weit recht. Pferde, denen es gut geht, die haben oder Tiere generell in unserem Lebensumfeld sind eben nicht unbegrenzt in der Freiheit und haben durchaus ein bisschen Langeweile, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt.
Die
Und
haben
in
ganz schön Langeweile, das unterstreiche ich zu 100%.
so, und das geht den Hunden so, das geht dem Wellensittich so, das geht dem Pferd auf der Weide so, die eben eingeschränkt ist. Und wenn man gut mit dem Pferd umgeht oder die passende Belohnung bei hat, dann kommt diese Pferde natürlich an. Aber dann kommt es immer noch darauf an, was man weiter mit ihnen macht. Wobei, wenn man eine gute Futterbelohnung dabei hat, wird das Pferd, selbst wenn es weiß, dass dann, oder sagen wir mal, ahnt, im Gefühl hat, danach wird es wieder unangenehm, trotzdem sich dieses Futter holen wollen. So, natürlich kommen die dann an. Und wenn man gut mit einem Tier arbeitet, auch bei Hunden, ne? Früher auf diesen Schäferhundplätzen, das war Trizerei. Heute gucke man sich Dog Dance an. Was können Tiere alles lernen? Das können die Pferde auch. Und dann haben die auch Spaß daran. Und da will ich jetzt gar nicht auf meinen verweisen, der, wenn ich da nur stehe und sobald Leute dabei sind, anfängt, irgendwelche Kunststückchen zu machen, weil er eben über Belohnungsverhalten gelernt hat, ne? Dass man sich mit ihm beschäftigt. Natürlich ist das schön für die Pferde. Das kompensiert aber nicht, dass, wenn das falsch geritten wird, es das trotzdem nicht will.
Außerdem muss ich hier wirklich einhaken, es ist einfach, sind zweierlei Dinge, zu reiten oder mit dem Pferd umzugehen. Also ich kann diese ganzen Bedürfnisse des Pferdes ja auch durchaus von unten befriedigen, weil ich muss sagen, ich habe viele Kunden, die sich ein bisschen abwenden und der Bauch sich meldet und sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mehr reiten. Also die verstanden haben, dass das Pferd vom lieben Gott auch eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, wie schwer es ist, wenn ich auf dem langen Rückenmuskel sitze, der eigentlich nicht für das Tragen, sondern für die Bewegung zuständig ist, wie ich das schaffe, das Pferd so gut zu reiten, dass ich ihm nicht schade. Und viele sagen, ich glaube, ich möchte weniger oder vielleicht gar nicht mehr. Und den Leuten zu sagen, du musst aber reiten, damit es deinem Pferd gut geht, oder du musst reiten, damit das Pferd ausreichend gymnastiziert werden kann, das ist, also ich finde das sehr traurig, weil den Pferden wird die Chance genommen, dass sie Besitzer haben, die wirklich mit ihnen auf andere Art und Weise umgehen wollen und es ihnen dabei auch gut geht. Das fehlt
Ja,
mir.
da bietet die FN nicht viel, um diesen Austausch, diesen Umgang mit Tieren zu befriedigen. Jetzt sage ich zu dem Reiten, ja, also es ist A, ein Gewichtsträgerproblem, kann es sein. Ansonsten glaube ich, wenn man sie vorsichtig daran gewöhnt, sie können sich daran gewöhnen, dass sie ein bisschen Kraft einsetzen müssen, um Lasten zu bewegen oder zu schieben. Mein Lieblingsspruch, worüber ich mich schon immer totgelacht habe, ist, das Pferd muss gut geritten werden, damit es den Reiter tragen kann. Moment, es muss etwas hinbekommen, damit es später das tun kann, was er die ganze Zeit will, nämlich reiten. So, aber wenn ich reiten will, dann ist das natürlich immer eine zusätzliche Belastung, das Pferd. Und dann wäre eigentlich das A und O, es so wenig wie möglich zu stressen. Und dazu gehört eben Weglassen von Ausrüstungsgegenständen, die das Pferd drangsalieren. Und am besten, wenn ich das Pferd habe, ich setze mich einfach drauf, es kommt an, ich habe keinen Sattel, keine Trense, gar nichts. Und wenn es dann mit mir das alles macht auf meine Kommandos, dann scheint es das ja gerne zu machen. Das ist das, was ein FN-Funktionär ablehnt, wenn ein Pferd die gleich eine Piaffe, eine Passage ohne alles zeigt. Das ist für ihn weniger wert, als wenn es das mit Sporn und Kandare macht. Also
Undenkbar. Er sagt
auf.
undenkbar. Undenkbar. Also noch nicht mal. Er sagt ja, ich denke noch nicht mal in die Richtung. Für mich ist es undenkbar. Übrigens, Hubertus Schmidt ist mir schon aufgefallen, als er sich so despektierlich über das Hobbyhorsing geäußert hat und tatsächlich den Hobbyhorsern unterstellt hat, dass aus dem Grund quasi die Leute sich von den Pferden abwenden, weil sie jetzt alle nur noch auf den Holzstöckern rumjuckeln.
Da gab es so einen Artikel, ne? Das ist doch, wenn die mit diesen Steckenpferden so über diese Hindernisse springen, die Kinder.
Dazu haben wir einen Podcast gemacht mit einer Ausbilderin, die ist auch Geschäftsführerin, also designierte Geschäftsführerin vom Verband der deutschen Hobbyhorser. Und die hat ein sehr gutes Interview bei uns gegeben und hat das absolut aufgeklärt, dass das im Gegenteil der Fall ist. Also kein einziges Steckenpferd bringt irgendein Kind weg oder hin zum Pferd. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber Der Roberto Schmidt hat so Angst davor, dass er so schlimme Sätze dazu gesagt hat, als würde man ihm irgendwas wegnehmen. So, ja. Ich
Ja,
möchte nochmal
genau.
bei den gerittenen Pferden bleiben, weil er setzt nämlich nochmal nach. Er sagt, als Beispiel, ne, er ist ja auch Züchter und so, die dreijährigen Pferde kommen nachmittags rein, um geritten zu werden. Sie stehen dann teils schon am Tor, gehen von der Herde weg und warten auf den Menschen. So, auch diesen Satz, den, also, dreijähriges Pferd, also so ein Warmblut mit drei.
Ja, das findet er ja auch normal. Die werden angeritten vielleicht mit drei. Man fängt an, sie an Ausrüstungsgegenstände zu trainieren. Ich habe neulich auch ein Video gesehen, wo ein Dreijähriger in einer Zuschauergruppe vorgestellt wurde. Ich habe so gedacht, nach 6,5 Minuten Trab für einen Dreijährigen finde ich ganz schön anspruchsvoll. Und das ist, was mir schon immer bei ihm aufgefallen ist. Ich finde, da kommt diese alte Denke der zu frühen Belastung und der einseitigen Belastung. Das andere, dass die da stehen und die Menschen, wenn der kommt, aufgeschlossen gegenüber sind und auch mitgehen, ja, das stelle ich nicht in Abrede. Also das halte ich für möglich, je nachdem, auch wie die Weide strukturiert ist. Ne? Wenn da nicht viel Abwechslung ist, machen die das natürlich. Aber ansonsten, also mit 3 Jahren, wir wissen, die Pferde sind mit 6, 7 ausgewachsen und wir diskutieren heftig, was dürfen wir überhaupt an ihnen einwirken, Gewichts tragen lassen, bevor sie 4, 4,5 sind. Und der stellt es so hin, als wenn das so, und da kommt es ja wieder raus. Ne? Da verraten sich ja auch teilweise die Menschen. Mit 3 wird das Pferd schon geritten.
Das heißt, mit 2,5 ist es wahrscheinlich schon vorbereitet worden.
Natürlich.
Naja. Ja, auch die Jungpferdeprüfung und so, was die da schon leisten, das ist ja der Wahnsinn. Das kann meiner heute noch nicht. Also.
Ja. Und die reiterliche Vereinigung, also die Funktionärsebene, war genau die, als das Papier, ich glaube, das war so das Bundesministerium, was das ja angeregt hat, dieses Papier zur Ausbildung zu verfassen. Genau diese Leute, genau diese Männer sind es, die den Pferden noch nicht mal ein bisschen Zeit geben wollen, um überhaupt mal die Reife zu entwickeln, damit umgehen zu können. Warum auch? Weil die natürlich auch kräftiger werden und es manchmal schwieriger wird mit ihren veralteten, groben Ausbildungsmethoden, weil sie Widerstände bei den Tieren anstatt Kooperation hervorrufen. Und wenn das Pferd ein bisschen kräftiger ist, kann es auch gefährlicher werden, verstehe ich. Aber die Denke gehört ins Gestern. Das ist altmodisch. Leute, fangt endlich mal an, neu modern zu denken.
Ja, apropos altmodisch, da wird jetzt gefragt von dem Redakteur, ist der Meinungsaustausch rund um das Thema Pferdewohl im Dressursport Ihres Erachtens bereits differenziert genug? Und er sagt, es wird meines Erachtens zu viel über einen Kamm geschoren. Die Bilder von Cesar Parra haben, wie gesagt, nichts mit falscher oder richtiger Ausbildung zu tun. Da geht es nicht um zu hoch oder zu tief, sondern um Tierquälerei. Das unterschreiben wir alle. Ne? Also das, was der Parra da gemacht hat, ist ja eine Absurdität überhaupt nicht mehr zu überbieten.
Aber ich glaube, bevor ich es vergesse, ganz wichtig, egal in welchem Tierhaltungsbereich wir sind, immer kommt ein Reflex von allen Einzelfällen. Einzelfälle. Und von diesen Einzelfällen wird sich massiv distanziert, um zu sagen, aber wir, der Rest, wir machen das natürlich. Also da wird ja auch solche Leute geradezu besonders drauf gehackt, um sich selber damit eine reine Weste zu geben. In der Landwirtschaft haben wir das natürlich besonders häufig. Und er sagt dann, er hätte ja so etwas noch nie gesehen. Komisch. Also ich habe sowas schon gesehen, bis auf die ganz tiefe Kopfeinbindung, so praktisch unter dem Brustkorb. Aber auspeitschen. Also ehrlich, ich habe schon mehrfach gesehen, dass Pferde mehrere hundert Gerkenschläge bekommen haben, nur weil sie noch erhabener sich bewegen sollen. Und dass die Pferde überlegen schauen. Also dass vorne einer steht und hält am Trensenring oder am Kandarrengebiss eingehakt. Dass hinten einer steht, der draufschlägt und oben einer ist, der richtig Gas gibt. Also das hat er noch nicht gesehen. Also dann ist er bei einer Welt noch nicht rumgekommen. Kann ich nur sagen, ich habe Pferde gesehen, die haben nach sowas am ganzen Körper gezittert und dann läuft auch der Schweiß an denen runter. Also ich habe schon Schlimmeres als das gesehen. Und wenn er das meint, dass er es noch nie gesehen hat, ist eben nicht weit genug rumgekommen. Leute, natürlich hinter verschlossenen Türen. Das ist genau das Problem, dass das so viel stattfindet, wenn auch nicht immer so krass. Aber zu meinen, dass das nicht stattfindet, Hallo, allen Ortens werden die Pferde so drangsaliert, wenn nicht ganz so schlimm, aber im Prinzip immer die Richtung.
Ja, weil jetzt stellt wieder Klein Karin die Frage, also die Pferde haben ja neuerdings so exaltierte Bewegungen, für die auch die Reiter dann mit Medaillen und Schleifen ausgezeichnet werden. Jetzt gibt es viele, die sagen, anatomisch oder biomechanisch würde das Pferd diese Bewegung nicht anbieten. Und als ich dann gesehen habe, dass man dem Pferd, also der Para, die Vorderbeine fixiert hat, damit das Pferd halt mit dem, also das Vorderbein nicht nach vorne, also für mehr Raumgriff einsetzt, sondern nach oben führt, weil es gar nicht anders kann, weil es sich sonst nämlich auf die Fresse packen würde. Da habe ich gedacht, ach so macht man das. Und da glaube ich auch zu keiner Minute, dass das nicht gang und gäbe ist, weil die Pferde ja plötzlich alle diese Bewegung machen. Und statt zu sagen, ja, das ist schlimm, was wir da gesehen haben, und wir müssen das System ändern, was diese Bewegung belohnt, zu sagen, das ist ja nur der Plan. Und ich denn, aber schlimmer geht immer. Der macht das halt schlimmer als ich und deswegen bin ich besser als der.
Genau. Und jetzt ist wirklich genau, was du sagst. Also, A, ich glaube, dass die Zucht dahingehend natürlich noch exaltiertere Bewegungen hervorgebracht hat, dass wir deshalb heute noch mehr solcher Pferde in diese Richtung laufend sehen. Aber das, was ja die Richter seit Jahrzehnten kritisieren, aber in ihrer eigenen Ebene nicht um- und durchgesetzt kriegen, ist, das gute Reiten zu belohnen in ihren Urteilen und eben nicht das tolle Tier, was dazu drangsaliert wird, sich besonders spektakulär zu bewegen. Und wir haben diese Diskussion seit Jahrzehnten und trotzdem passiert nichts. Und selbst wenn die Richter, dann gibt es ja immer mal einzelne mutige, Martin Plewa zum Beispiel wird mir jetzt gerade so einfach, weil er hat jetzt das Handtuch geschmissen, die das kritisieren. Aber irgendwie, es setzt sich nicht durch. Und ich finde immer wieder, ich muss mit einem Shetland-Pony, wenn es hervorragend losgelassen diese Art der Bewegung auf den Punkt zeigt, da muss das auch eine Acht kriegen für die Piaffe. Und wenn das andere Pferd die ganze Zeit, was viele machen, mit dem Schweifpeitsch die Ohren anlegt und die Oberlippe hochzieht oder mit der Unterlippe klappert, weil es mega Stress hat, nur weil es größer ist und schöner aussieht und die Beine schon ein bisschen her, und dann kriegt das die Acht. Nein, das muss eine Vier kriegen. Und ich verstehe nicht, wir haben so viele kluge Leute, die es außerhalb der Turnierreiterei sagen, aber immer wenn wir auf die Wettbewerbe gehen, passiert das wieder nicht. Es wird einfach das Hübscheste belohnt und nicht das am besten präsentiert und Ausgebildete. Und
Ja.
eigentlich ist die Klasse, also Herr Schmidt ist ja ein Vertreter der klassischen Reiterei und müsste das ja eigentlich auch fordern. Aber das tun die ja alle nicht.
Naja, und Klein Karin hat ja inzwischen auch gelernt, dass man den schlagenden Schweif, da kann man ja auch was machen, ne? Man betäubt einfach da
Ja,
hinten.
also ich
Was macht
glaube,
man da eigentlich genau? Erklär uns das mal. Mir ist das so, oh, so grausig. Ich habe
es
aber
gibt.
schon Pferde gesehen, die so überhaupt gar keine Schweifaktion haben, wo ich dann gedacht habe, hä?
Und da wird was gespritzt, Lokalanästhetikum, so hat es mir ein Kollege erklärt, der es mal gemacht hat. Das war wirklich nur meine Zeiten, als ich da in der Pferdemedizin mehr unterwegs war. Und dann lassen sie den einfach hängen. Und die wissen, wo die spritzen müssen, an der Schweifrübe. Ich glaube fast nicht, dass das heute noch passiert, aber möglich halte ich immer noch für vieles. Ich habe zum Beispiel neulich ein Turnier gesehen, da war ein fünfjähriger Hengst in einem Springen. Der stand so etwas von ruhig in der Ecke, obwohl die alle direkt immer an ihm vorbei sind. Da habe ich zu der einen Aufsichtsperson gesagt, den würde ich mir rausholen. Der hat mit Sicherheit, hat er was Intus, hat er ein bisschen Sedalin bekommen. Ja, da war aber Brüllen offen. Da haben die sich auch geredet ohne Ende. Ich bin ja dann von der Anlage geflogen beim Turnier. Da kommt man nicht auf die Idee, sowas zu prüfen. Natürlich werden immer noch unerlaubte Mittel eingesetzt. Nur auf der ganz obersten Ebene. Ich glaube, die versuchen das sauber zu halten, weil die wissen, danach ist der Skandal da. Also es ist ja viel leichter, sich über eine verbotene Substanz aufzuregen, als über ein misshandeltes Tier, das mit fünf seiner Körpersignale zeigt, ich will hier weg, ich will hier weg, das ist schrecklich, ich will das nicht. Das wird ja, Carsten Soestmeier ist auch der Meister der Uminterpretation. Ne? Das fährt mit allen Signalen, zeigt es, das ist schlimm hier, nein, aber es wird alles negativiert. Aber wenn dann ein bisschen, weiß ich nicht, Schmerzmittel festgestellt würde, das wäre dann ganz, ganz schlimm und der Skandal. Ich glaube, dass wir Tierärzte da auch Riesenfehler machen in der Aufklärung und in der falschen Schwerpunktlegung. Ich glaube, ich vergaloppiere mich hier gerade. Ne? Ich laufe immer weiter weg in meinen Gedanken.
Nee, weil du bist nach wie vor bei den Turnierpferden und da kommt jetzt noch eine Aussage, die ich auch, ja, also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Ohr mal sich ausbreiten lassen. Reiten ist für das Pferd schön und richtig. Turnierpferde werden top gepflegt. Aufpassen, sie gehen regelmäßig zum Schmied, sie kommen zum Tierarzt, sie gehen auf guten Böden. Das müssen wir betonen. Und du denkst, Alter, das ist doch ganz normal. Also jedes Pferd sollte zum Schmied gehen, zum Tierarzt und auf einem guten Boden laufen. Das ist doch keine Auszeichnung für ein Turnierpferd, dass sie Danke sagen müssen. Was ist denn, wenn ich nicht aufs Turnier gehe, dann darf mein Pferd nicht auf. Also.
Was stimmt denn da in der Denke und in der Kommunikation nicht? Umgekehrt ist es für mich allerdings noch schlimmer, dass er anscheinend meint, wenn ein Pferd regelmäßig zum Tierarzt geht und zum Schmied und auf immer demselben weichen Sandboden läuft, dass das für das Tier dann alles gut ist. Das ist ja, also man möchte den menschlichen Vergleich, ich schenke mir den jetzt hier einfach, aber mir fallen da mindestens mal 10 Vergleiche zu Kindern ein. Das ist ja furchtbar, wie man so reduziert über dieses Lebewesen denken kann. Und dass das der Journalist in diesem Artikel zulässt, ich muss noch mal sagen an der Stelle, ist doch unglaublich. Wollte der Journalist Herrn Schmidt reinreiten? Weil.
Man könnte das meinen, aber ich glaube, so smart waren die beiden nicht. Also war er nicht. Und ja, weil nochmal, der Artikel hat sich ja augenscheinlich mit der Frage beschäftigt, was ist Quo Vadis Dressursport oder Quo Vadis Reitsport? Ne? Schaffen wir uns gerade selber ab? Wird das als olympische Disziplin gekickt? Weil die Leute wollen einfach das Tierleid nicht mehr mit angucken. Und Sie als Koryphäe, was sagen Sie dazu? Ist diese Angst berechtigt oder nicht? Und das ist ja das, was der Herr Schmidt im Folgenden alles gesagt hat. Und Quintessenz dieses Artikels ist für mich, nee, es wird einfach zu viel Geschiss gemacht. Mädels, kommt mal wieder runter, macht mal Hose auf und einmal durchatmen und wir wissen, wie das geht. Und wir würden ja nie, und das ist auch eine schöne Aussage, wir würden ja nie den Sportler, mit dem wir erfolgreich werden wollen, dem würden wir ja nie Schaden zufügen. Das wäre ja total blöd von uns.
Ja, das sagen die Bauern, die die Schweine auf Schlachtböden halten, auch wir schädigen doch nicht unser eigenes Produkt.
Genau.
Also unheimlich primitiv, unheimlich kurz gesprungen gedacht. Und genau damit, glaube ich, werden die sich weiter, immer weiter abschaffen, anstatt zu sagen, sozusagen nach dem Motto, die, die uns kritisieren, haben keine Ahnung. Vielleicht sollten Sie mal die, die Sie kritisieren, vielleicht dann sich den einen oder anderen, der ja doch ganz offensichtlich das richtig sieht, kann man ja permanent in den Medien sehen, sich mal ranziehen. Aber das tun sie nicht, das trauen sie sich nicht. Die wollen gerne in ihrer eigenen Blase bleiben, wo sich alle bestätigen, dass sie das eigentlich richtig machen, weil sie haben ja die Medaillen, sie haben den Erfolg. Also wissen sie, wie es geht. Und jetzt nochmal ganz kurz: Tierärzte, auf die ja sich hier bezogen wird. Wir Tierärzte, ich habe für den Ethikkodex der Tierärzte das Kapitel für die Pferde geschrieben. Und wir sind, leider muss ich meinen Berufsstand attestieren an der Stelle, wirklich fast ein Totalversagen, weil in der Tiermedizin das so ein Seitenbereich ist, dass entweder die, die sich sehr intensiv mit Tiermedizin beschäftigen, mit Pferdemedizin, auch ihr Geld damit verdienen und genau die sind, die da nichts sagen. Ja, wir Tierärzte sind ja auf jedem größeren Turnier zu Hause, müssen ja da sein. Aber wir sagen nichts, weil wir dann nicht mehr geholt werden. Und die anderen in unserer Berufspolitik spielt ansonsten das praktisch keine Rolle. Und deshalb können die diesen tiermedizinischen und tierphysiologischen Unsinn einfach immer weitermachen. Und der Tierarzt hilft dem Pferd sehr oft nicht, sondern er hilft, das Pferd auszunutzen. Und allein dafür, dass ich gesagt werde, können alle sicher sein, die das hören, da wird es wieder richtig Druck von hinten geben. Und ich würde solche bösen Dinge auch nicht sagen, wenn ich das nicht über so viele Jahrzehnte mittlerweile mir ansehe und auf der höchsten Funktionärsebene mich mit diesen Leuten ausgetauscht habe. Als ich diesen Ethikkodex geschrieben habe, oh, wer da alles an mich herangetreten ist, und das können wir nicht sagen und das können wir nicht machen, und dann können wir nicht auf die Turniere gehen, und nein, das müssen die Sportreiter alles dürfen und tun, weil die nicht das Tier im Blick haben, sondern es geht um den Menschen. Macht das Pferd nutzbar für den Menschen. Und wenn wir heute in einer Gesellschaft leben, wo wir sagen, nein, uns sind die Pferde viel wert als Tier, die geben uns auch sehr viel, auch wenn wir sie nicht reiten und nicht sozusagen uns schmücken können mit unseren Medaillen, da müssen wir da einen anderen Umgang fordern. Und deshalb müssen wir da auch dranbleiben. Und dann so dumme Aussagen in diesem Artikel macht Spaß zu analysieren, oder?
Also ich fand das jetzt ganz großartig, weil ich hätte natürlich dieses Gespräch auch mit einer Stallkollegin führen können. Wir hätten uns beide genauso aufgeregt, wenn wir beide gleiche Gesinnung hätten. Aber mir war das so wichtig, dass wir beide darüber sprechen, weil du bist diejenige, die sich mit der Tierethik sehr intensiv schon beschäftigt hat. Vor allen Dingen im Bereich Pferde. Du bist selber Tierärztin und wie du uns ja auch erzählt hast, hast über Jahrzehnte auch Einblicke in die Abreiterei auf diesen großen Turnieren und hast die großen Sportler im Blick. Und die Meinung von jemand, der sich richtig gut auskennt mit den Tieren, ist da nochmal besonders wichtig, glaube ich, auch für unsere Zuhörer, die hoffentlich jetzt mit kritischerem Blick solche Artikel lesen. Eine gute
Mehr
Frage,
auf euer
die
Gefühl,
ich stellen
genau.
kann, wenn man sowas liest oder überall, man kann immer fragen, wem nützt es?
Genau.
Wem nützt es? Und dann könnt ihr überlegen, für wen das jetzt gut ist. Und mit dieser Überlegung lest ihr mal, was da geschrieben steht oder hört, was gesagt wird. Und dann schaltet euren Verstand ein, das, was ihr jetzt schon über die Pferde wisst, oder macht euch noch schlauer über die Pferde. Und dann folgt nicht blind irgendjemandem, der über Medaillen ausgezeichnet ist für sein Tun. Das hat nämlich gar nichts zu sagen. Oder im Fernsehen ist. Oder auf Instagram 3 Millionen Follower hat, hat auch nichts zu sagen. Manchmal ist euer Bauch, hat der mehr Recht als die anderen. Und wie du schon gesagt hast, ne, ich sage auch immer, was nicht schön aussieht, ist auch nicht schön.
Ist selten schön, genau.
So.
Richtig. Tja, was soll ich da noch sagen?
Weiß ich nicht.
Also wirklich vielen Dank. Und nochmal, ich habe diesen kleinen Prinz nie richtig gelesen, fand den nicht gut, aber immer dieser Spruch, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und dass eben Laie sehr oft schon sehr dicht dran ist, mit ein bisschen Empathie die Empfindungen eines nichtmenschlichen Wesens gegenüber doch wahrzunehmen. Ich glaube, also da funktioniert bei uns sehr viel mehr. Und ich bin der Meinung, dass die Reitausbildung in den klassischen Reitstellen eine ganz systematische, bewusste Desensibilisierung für die Empfindungsäußerung der Pferde sind. Also ich habe das noch so gelernt. Also ich kenne noch Pferde aus Ständerhaltung. Aber wenn das Pferd nicht lief, hau jetzt drauf, hau dem einen drauf, der blöde Bock, der verarscht dich doch. So, das kennen doch alle und das kann nicht in Ordnung sein. Und auch wenn die heute hübscher auf den Turnierplätzen auftreten, aber im Hintergrund läuft immer noch sehr viel Gewalt. Und die Denke mit so einem Artikel kam mal schön raus und ich finde es ganz toll, dass du Karin hier die Gelegenheit gibst, das mal so öffentlich zu analysieren und zu überlegen. Und ich glaube, wir sind auch beide bereit, mit den Verantwortlichen sofort in einen Diskurs zu treten. Ja, sofort. Meine Erfahrung ist nur, dass die Funktionärsseite, die da oben Angst davor haben und alle Kritiker draußen halten wollen, mir sagte mal einer unter der Hand, Frau Tönnies, und für Sie 100 Kilometer verbrannte Erde rund um Warendorf.
Oops.
Ja, ich komme, ich rede, ihr könnt auch was über mich sagen und wir können dann uns austauschen. Aber ich glaube, wenn wir die Pferde betrachten, dann sagen uns die Pferde ganz viel selbst. Und wenn ihr euch ehrlich macht, die Verantwortlichen, dann eigentlich wisst ihr es doch.
Also wir haben hier weder Rufmord begangen, keine schlechte Nachrede. Wir haben zitiert und zwar wörtlich, O-Ton, das kann man nachlesen. Wir verlinken den Artikel und haben dazu unsere Haltung jetzt kundgetan aus verschiedenen Richtungen. Ich als Pferdeverhaltenstrainerin, du als umfangreich sich auskennend in dem Bereich. Und das wird auch nicht unser letztes Interview gewesen sein. Das kann ich hier an dieser Stelle schon mal ankündigen. Deswegen, ich freue mich auf unser nächstes Thema. Bleibt noch ein Geheimnis. Und wünsche dir für heute einen schönen Tag, liebe Kirstin.
Danke, danke für diese Möglichkeit hier und auch allen eine gute Zeit. Und ja, vielleicht gerne auf ein nächstes Mal. Das war mir eine Freude. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.